Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Dankeschön, liebe Vorrede. Guten Morgen. Ist für mich. Oh. Guten Morgen, Herr Lehrer. Ehrlich, ist ein Vorrecht für mich zu predigen. Ich mache das voll gerne. Ich glaube, ich habe das heute oben bei unserem Vorgebet schon gesagt. Für mich ist das große Anliegen beim Predigen immer, dass der Paulus mal gesagt hat, der Glaube kommt aus der Predigt, also nicht die Information. Das ist jetzt auch nicht schlecht, wenn ihr ein paar Informationen mitnehmt aus dieser Predigt, aber vor allen Dingen ist es Glaube, den Gott wecken muss. Und für mich ist das immer die Herausforderung. In Wahrheit kann ich das ja gar nicht machen, das kann niemand machen. Also niemand kann irgendwas machen, dass Menschen anfangen zu glauben, das kann nur Gott wirken. Und das ist für mich ein ganz großes Anliegen, dass irgendwas passiert, dass diese Predigt Glauben in uns weckt. Und dafür bete ich Jesus, dass du das machst, dass heute die Predigt gut ist. Weil sie das gebiert, was du gebären möchtest heute. Ich bitte dich um deinen Segen. Danke für diese großartige Gemeinde, so schön unterwegs zu sein hier. Amen. Erstens, Rehberg sind wieder da. Jutta und Reinhard waren in Israel, voll gut. Reinhard ist schon wieder weg. Aber er kommt ganz bestimmt wieder, hat es mir versprochen. Dir auch, gell? Voll schön. Und tatsächlich, unser Rumänien-Team ist schon auf dem Heimweg. Ich weiß nicht, wie weit sie schon sind, aber die sind gestern Abend schon wieder zurückgefahren. Haben coole Sachen erlebt, interessante Dinge dort erfahren in Rumänien. Richtig gut. Ich habe auf dem Herzen heute mit euch über etwas zu sprechen, was mich seit ein paar Wochen beschäftigt. Ich hatte einen Predigtdienst in einer unserer kleinen Gemeinden, die wir gegründet haben, in Birkenfeld. Das ist ganz da hinten, so, also da, wo Deutschland fast aufhört, Birkenfeld ist in der Westpfalz. Dort gibt es eine kleine Vineyard-Gründung. Und gerade als wir diese Gemeinde gestartet haben, hatte ich immer auf dem Herzen, ja, in Wahrheit können wir nicht gründen. In Wahrheit können wir keine Gemeinde gründen. In Wahrheit kann eine Gemeinde nur geboren werden. Weil nur das, was Gott gebiert, ist lebensfähig. Wenn wir irgendwas konstruieren und gründen, dann ist das eher nicht lebensfähig. Und als ich dann für sie predigen sollte, kam mir der Gedanke, ich müsste über 1. Johannes 5, Vers 4 sprechen und habe das dann getan und habe gedacht, das muss ich jetzt mit euch auch machen. Jetzt bin ich gespannt, ob der Präsenter funktioniert. Nee, tut er nicht. Also, Aaron, du musst klicken. Genau, alles, was aus Gott geboren ist, Klick, überwindet die Welt. Eigentlich ist das schon alles, was ich heute sagen will. Ich möchte, dass ihr nach Hause geht mit diesem Satz, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Ich finde, mehr muss man gar nicht wissen. Applaus, Amen, Schluss. Ich finde, es hat Aspekte in verschiedenen Bereichen. Der Satz steht in dem Brief von Johannes. Johannes war ja der Kuscheljünger, sage ich immer. Das war der Jünger, der ganz besonders nah bei Jesus sein wollte. Johannes war der, den wir auf den Gemälden immer ganz nah bei Jesus sehen. Das Abendmahl sitzt Johannes direkt an ihm und er bezeichnet sich in der Bibel auch immer als derjenige, den Jesus lieb hatte. Das war ihm ganz was Besonderes. Jesus hat mich lieb. Und er hat immer die Nähe zu Jesus gesucht. Und ich finde es interessant, wie er seine Briefe und sein Evangelium geschrieben hat. Das ist anders als bei Paulus. Bei Paulus, der ist schön strukturiert. Satz 1, Satz 2, Satz 3 und so weiter. Und dann kannst du das so nachvollziehen und dann ist das logisch und verständlich. Bei Johannes ist es mehr so im Kreis rum. Ihr kennt ja so Leute, die reden um eine Sache, aber ziemlich lang. Und dabei berührt er ganz viel. Ihr Männer, ihr sollt jetzt nicht über eure Frauen lachen. Tatsächlich sind die Geschichten, die Johannes erzählt, die sind nicht chronologisch oder die sind nicht schön strukturiert aufgebaut, sondern er hat einen Highlight und über das will er dann ganz ausführlich sprechen. Und dafür nimmt er sich dann echt viele Verse Zeit und das finde ich irgendwie richtig spannend. Und trotzdem kommt da immer echt was Tolles bei rüber. Jetzt war er derjenige, der Jesus besonders nah war. Dann frage ich mich manchmal, ob Jesus vielleicht auch so geredet hat. Wir hätten es immer gerne schön logisch gehabt und vielleicht hat Jesus ganz anders gesprochen. Okay, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Die Welt ist schwierig genug. Und ich denke, für jeden von uns ist es so, dass wir die Welt als einen Ort erleben, der uns ganz schön herausfordert. Also Sonntagvormittags geht, Montag wird schon schwieriger. Mittwoch ist so... Kann ich bitte Urlaub haben? Die Welt ist hart und viele der Dinge, die uns in dieser Welt entgegenschlagen, und ich mag da jetzt gar nicht so viel ausführen, weil ihr habt eure Beispiele selber, die sind nicht einfach. Jetzt liebe ich diesen Satz von Johannes, wenn er sagt, das, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Wir brauchen etwas, was aus Gott kommt, weil dann sind wir stärker. Wenn ich Jesus noch gar nicht kenne, dann wundert mich vielleicht, was das überhaupt auf sich hat mit diesem aus Gott geboren sein. Magst du mal den nächsten klicken? Ich mag mal kurz über unser eigenes Leben sprechen. Und zwar gibt es in der Bibel diese Geschichte, wo Johannes erzählt, dass mitten in der Nacht Nikodemus zu Jesus gekommen ist. Das darfst du mal zeigen. Ich habe hier ein schönes Gemälde gefunden. Ich mag die alten Meister. Wir sehen auf der einen Seite Jesus und ihm gegenüber sitzt Nikodemus. Nikodemus war ein Pharisäer, der das alles irgendwie toll fand, was Jesus so berichtet hat, aber eigentlich nicht verstanden hat. Und dann steht im Hintergrund noch der junge Mann mit einem Buch in der Hand. Ich vermute, das soll Johannes sein, weil der hat ja offensichtlich zugehört, denn der schildert ja die Geschichte. Also irgendwie, ich stelle mir das vor, also so, ich hoffe, dass ihr es gut sehen könnt. Dann kommt der Johannes, junger Kerl, mal genau zuhören, was Jesus da jetzt sagt. Ah, schön. Nikodemus hat das nicht verstanden, wie das alles so ist mit Jesus. Und dann sagt Jesus zu Nikodemus einen ziemlich krassen Satz. Er sagt nämlich, ihr müsst von Neuem geboren werden, sonst könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus wundert sich darüber, was denn das bedeuten soll. Und wir können mal kurz nachschlagen oder nachlesen, Johannes 3, Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ich hätte die Frage auch so gestellt. Wenn einer zu mir sagt, du musst nochmal geboren werden, dann denke ich, nein, meine Mutter hat mich einmal geboren, das mache ich nicht nochmal. Und genau die Frage stellt Nikodemus, wie geht es? Das kann doch nicht sein. Und dann erklärt Jesus, nein, nein, du musst aus Geist neu geboren werden. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Wenn wir nicht von Neuem geboren werden, haben wir unsere liebe Mühe mit der Welt und wir kriegen das nicht hin. Wir brauchen es, dass Gott uns neu gebiert. Wenn du Jesus noch nie in dein Leben aufgenommen hast, wenn du noch nie von Neuem geboren wurdest, heute ist dein Tag. Ein Leben mit Jesus ist total cool. Ich liebe das. Ich mag es, mit Jesus unterwegs zu sein. Nicht immer alles einfach. Aber ich weiß, ich habe die Welt überwunden. Ich habe Kämpfe und manchmal klappt es nicht. Aber mit Jesus unterwegs zu sein, ist total gut. Wir haben heute, Steffen hat es schon gesagt, eine Ministry-Zeit nach dem Gottesdienst. Und wenn du sagst, ich möchte von Neuem geboren werden, ich möchte Jesus in mein Leben aufnehmen, ist es eine sehr gute Entscheidung für heute. Johannes erklärt später in seinem Brief nochmal, was denn das auf sich hat mit der Neugeburt. Und er sagt, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Ich kenne viele Leute, die finden Jesus cool oder nett. Aber man kann Jesus nicht nett finden. Entweder, das hat C.S. Lewis mal gesagt, entweder Jesus ist Gottes Sohn oder ist ein kompletter Irrer. Dazwischen gibt's nichts. Weil was Jesus gesagt hat, macht nur Sinn, wenn er wirklich Gottes Sohn war. Einfach nur zu sagen, Jesus war nett, funktioniert nicht. Weil ein netter Mensch sagt nicht so komische Dinge wie, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Das hat Jesus gesagt. Und entweder er sagt es, weil er Gottes Sohn ist, oder er sagt es, weil er total verrückt ist. Ich habe mich entschieden zu glauben, dass er Gottes Sohn ist. 1. Johannes 5, Vers 1. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Jesus sagt selber, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Warum will ich Jesus in meinem Herzen haben? Weil in der Welt komme ich nicht klar. In der Welt habe ich Angst. Aber wenn Jesus in mir ist, dann hat Jesus die Welt überwunden. Mit Jesus unterwegs sein ist total cool. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Schon wieder Johannes. Irgendwie mag ich den. Der hat tolle Sachen gesagt. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Uns ist es wichtig, dass wir im Gottesdienst aufrufen zu dieser Entscheidung, dass Menschen ihr Leben in unserem Gottesdienst Jesus geben können. Weil das ist wirklich das Beste, was du tun kannst. Und es ist herrlich zu erleben, wenn Menschen das tun. Ich erzähle jetzt noch ein paar weitere coole Sachen. Vielleicht hast du dann so während der Predigt zunehmend das Gefühl, ich muss das auch haben. Und dann wirklich, komm heute zur Ministriezeit und gib dein Leben Jesus. Ich möchte ein bisschen darüber sprechen, was dieser Satz, alles was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, mit uns als Gemeinde zu tun hat. Klick in unserer Gemeinde. Und gleich noch ein Klick. Die Gemeinde hat ja Jesus erfunden. Da gibt es eine interessante Szene, wo Jesus zu Petrus sagt, bis dahin hieß er noch Simon, und dann sagt er zu Simon, Simon, pass mal auf, jetzt gibt es einen neuen Namen, du heißt jetzt Petrus. Peter oder Petra oder wie auch immer, zu Deutsch ein Stein, ein Fels. Und dann sagt er, du heißt jetzt Petrus und auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Ich habe es euch hingeschrieben und habe dann mal ein Bild mitgebracht, wie so ein starker Fels aussieht. Das erkennt man nicht so gut, aber das ist irgendwie so ein Gebirge und auf dem Gebirge sind lauter Häuser drauf. Und so stelle ich mir irgendwie manchmal Gemeinde vor. Also ein richtig solides Ding, und wenn du da ein Haus drauf baust, dann kracht da nichts zusammen. Jesus sagt zu Petrus, du bist ein Fels und darauf will ich meine Gemeinde bauen. Was mich an dieser Bibelstelle fasziniert ist, dass man unterschiedliche Betonungen setzen kann. Man kann darüber sprechen, Jesus sagt zu Petrus, du bist ein Fels. Okay, dann kann ich über den Fels nachdenken. Dann kannst du darüber nachdenken, ich will meine Gemeinde bauen. Okay, voll gut, Gemeinde finde ich super, liebe ich. Ganz toll, dieser zweite Teil. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Reinhard hat es mal so schön gesagt. Die Gemeinde ist der sicherste Ort auf Erden. Weil die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Es gibt nichts, was stärker ist als der Ort, wo Gott ist. Ein Ort, den Gott gegründet hat, so ein solider Fels, da kann nichts mehr passieren. Cool, dass ihr hier seid. Cool, dass ihr zur Gemeinde Gottes gehört. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Man kann auch betonen, ich will meine Gemeinde bauen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir gerne Gemeinde bauen. Das können wir aber gar nicht. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Jesus ist der Chef von der Gemeinde. Wir sind die Mannschaft. Über die Mannschaft sprechen wir gleich noch ein bisschen mehr. Aber ich mag dieses Bild, was Jesus hier gerade verwendet. Und dieser Fels, dieses Ding, darüber möchte ich gerade ein bisschen noch was sagen, weil es mich auch immer wieder beschäftigt und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir als Gemeinde das vor Augen haben. Ich glaube, dass es wirklich ein festes Fundament ist, auf dem Gott seine Gemeinde baut, die nicht überwunden werden kann. Ein festes Fundament wird benannt in Epheser 2, Vers 20. Da sagt Paulus nämlich, Gott baut seine Gemeinde auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Da stehen sie. Und ich möchte einen kurzen Ausflug machen über den Gedanken, was das bedeutet, dass eine Gemeinde auf Apostel und Propheten gebaut ist, weil uns das in der Gemeinde, also bei uns in der Leitung, in den letzten Monaten wieder stärker beschäftigt hat. Wir hatten eine Klausur, wo wir auch darüber nachgedacht haben. Wir kennen hinlänglich diese Bibelstelle aus Epheser 4, Vers 12. Da wird aufgelistet, dass Gott in der Gemeinde gesetzt hat, Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. 5 Mitarbeiter, bezahlte? Nein. Sondern ich glaube, dass Gott hier etwas etabliert, wo er zeigt, aha, Gemeinde baut sich auf Apostel und Propheten, das geht also los mit den Aposteln, mit den Propheten und die anderen brauchen wir auch noch. Jetzt gibt es eine kuriose Geschichte, die habe ich euch schon ein paar Mal gesagt, aber ich möchte es gerne nochmal wiederholen. Wenn man in Deutschland in einen geistlichen Dienst gehen möchte, also wenn du irgendwie Pfarrer werden willst oder Pastor in einer Freikirche oder sowas, dann ist der klassische Weg der folgende. Man geht als erstes auf eine theologische Hochschule, auf irgendwie eine Bibelschule und empfängt dort Lehre und versucht, ein richtig guter Lehrer zu werden, also die Bibel zu kennen, die Bibel zu verstehen, richtig tief da reinzutauchen und das ist total kostbar und das liebe ich. Dann schicken sie diese Leute, die jetzt richtig gut ausgebildet sind und ihren Titel bekommen haben. Mein Bruder war zuerst Master of Divinity, das klingt irgendwie voll krass, der Meister der Göttlichkeit. Also dann hast du deine Lehre erfolgreich beendet und dann schicken sie dich los in eine Gemeinde und dort in dieser Gemeinde sollst du jetzt ein Pastor sein, zu Deutsch ein Hirte. Also einer, der sich jetzt um diese Schäfchen kümmert, der den Schäfchen die gute Botschaft bringt, der sie lehrt. In den Kirchen heißt das dann Pfarrer oder Priester, bei den Freikirchen meistens eher Pastor. Tatsächlich ist aber immer gemeint der Hirte. Dann machst du das so eine Weile und dann hast du deine Gemeinde vor dir und dann hast du ihnen alles gesagt, was du weißt. Und dann fällt dir auf, da kommen ja gar keine neuen mit dazu. Vielleicht müssten wir ja mal einen Einsatz machen und irgendwie evangelistisch werden. Wir bräuchten in unserer Gemeinde mal einen Evangelist. Und dann kommt so der Evangelist mit dazu und dann ist der jetzt dafür zuständig, dass in die Gemeinde noch mehr Leute reinkommen. Das ist so die klassische Denkweise, die wir in vielen Gemeinden so sehen. Und dann steht in dieser Liste noch irgendwas mit einem Prophet, aber da weiß man ja nie so genau, was man von denen halten soll. Diana. Oder Philipp. Die Propheten, die sind ja immer so ein bisschen, da weißt du nie so genau, was kommt. Ich meine, da kommt voll was Gutes. Wir wissen, dass das was voll Gutes ist, gell? Beate, hast du gut austrainiert. Und dann gibt es da in der Liste auch noch einen Apostel und da wissen wir schon mal gerade gar nicht, was das ist. Wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, dann seht ihr, dass diese beiden Listen genau seitenverkehrt sind. Ich bin versucht, mein berühmtes Pfeil-rauf-Pfeil-runter-Bildchen zu zeigen. Weil ich tatsächlich den Eindruck habe, Gott ordnet die Dinge anders an. Gott sagt, Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte, Lehrer, wenn das zusammen funktioniert, ist es total cool. Wir bauen das irgendwie aber von unten nach oben auf. Versteht ihr den Punkt? Schon ein paar Mal gesagt, aber ziemlich spannend. Ich glaube, dass der Apostel eine ganz wichtige Rolle spielt, der Prophet, derjenige, der wirklich Gottes Stimme hört, mit dieser Stimme und der Botschaft Gottes dann in die Welt hinauszieht als Evangelist und dann brauchen wir natürlich die Hirten, die jetzt diesen Menschen, die Jesus gefunden haben, gute Nahrung bringen und die ihn dann lehren und sie lehren, alles zu halten, was Gott ihnen anvertraut hat. Das halte ich für die richtige Reihenfolge. Dazu kann man ganz viel sagen, was ich jetzt nicht alles tue, weil ich will euch nicht mit Gemeindetheorie beschäftigen. Langweilen nicht, weil eigentlich ist das voll spannend. Da gibt es voll ein dickes Buch dazu, das lese ich zurzeit. Reinhard hat es auch gelesen in seinem Urlaub. Voll die spannenden Dinge, weil ich möchte euch ein bisschen noch was erzählen über diesen Apostol, über das apostolische Verständnis. Ein Apostel im ursprünglichen Sinne, also dieses Wort Apostel kommt ja in der Bibel vor und Jesus hat das benutzt. Was hat Jesus vor Augen gehabt, als er gesagt hat, Apostel? Jesus hatte vor Augen einen Admiral einer Flotte ausgesandt zur Eroberung, um das Reich auszubreiten. Das war also tatsächlich so, dass dieses Wort Apostel, es kommt aus dem Griechischen, gedacht war, das sind die Männer oder diese Armee, diese Flotte, die loszieht, zum Beispiel aus Athen und irgendwo anders eine Stadt aufbaut, die so aussieht wie Athen. Oder bei den Römern, ein Mann, der aus Rom kommt, der Rom kennt, der die Kultur in Rom kennt und der dann loszieht und irgendwo anders etwas etabliert, was so aussieht wie Rom. Ausgesandt, um das Reich auszubreiten. Der Mann, der hier also jetzt unterwegs ist, spricht wie in Vertretung dessen, der ihn gesandt hat. Also wie so ein Botschafter. Wenn der deutsche Botschafter in Argentinien spricht, dann spricht er im Namen des deutschen Landes oder im Namen des deutschen Volkes. Der Apostel in der altertümlichen Vorstellung spricht im Namen des Kaisers, den er vertritt. Und dann als drittes noch, Jesus benutzt dieses Wort im Neuen Testament. Jesus beruft seine Jünger und das ist ganz interessant, das steht tatsächlich dann dort. Jesus beruft seine Jünger und nennt sie dann Apostel. Habe ich das mit drauf geschrieben? Klick mal. Ah ja, nee, kommt noch nicht. Dann spreche ich erst über Rumänien. Wir hatten heute Worship mit einem rumänischen Worship-Leiterin. Hat euch das auch ein bisschen Sorge bereitet, wie eine hochschwangere Frau so hüpft? Dani, du bist der Hammer. Wir beschleunigen die Geburt, weil alles, was aus Dani geht... Nein. Voll gut. Tolle Worship-Zeit, hey, Dankeschön. Ich muss über Ovid. Ovid ist ein römischer Dichter, der kommt tatsächlich aus Rom, der hat also die römische Kultur gekannt und der hat in Rom gelebt. Blöderweise hat er dann ein Gedicht geschrieben, was seinem Kaiser nicht gepasst hat, deswegen hat er dann verstoßen. Der musste dann irgendwie auf eine Insel und dann hat er ihn wieder rehabilitiert und dann hat er gesagt, nach Rom kommst du mir nicht zurück, sondern ich schicke dich ins Schwarze Meer. Das Schwarze Meer ist ja so direkt am Mittelmeer und am Schwarzen Meer mündet die Donau, für die geografisch interessierten Erfahrenen. Und an der Mündung der Donau ins Schwarze Meer hat dann Ovid eine Stadt gegründet. Da gab es vorher schon eine Ansiedlung, die hieß Tomis. Und diese Stadt heißt heute Constanța. Man achte auf die richtige rumänische Schreibweise. Unter dem T, unter dem zweiten T ist ein kleines Häkchen, deswegen sagt man Constanța. Interessiert euch überhaupt nicht, gell? Wir haben, Birgit schüttelt mit dem Kopf. Ich habe mit meiner Familie mal Urlaub dort gemacht und wir haben uns das angeschaut. Und für mich war das ganz interessant. Klick mal auf das nächste Bild. Der Typ ist Ovid. Ovid war also ein Mann, ausgesandt von Rom, um dort in damaligen noch nicht Rumänien, eine Stadt zu etablieren, die so ist wie Rom. Wenn du heute dorthin gehst, sieht man leider nicht mehr so viel davon, weil bei irgendeinem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg ziemlich viel zerstört wurde. Aber die Stadt ist stolz drauf. Ovidiu, sagen die. Das ist der Mann, der dorthin gesandt war, wie so ein Apostel, um dort eine Stadt zu etablieren, die so aussieht wie Rom. Du kannst ums ganze Mittelmeer rumgucken. Rebergs waren jetzt gerade in Israel, wir gehen mal auf die nächste Seite und schauen uns mal Caesarea an. Caesarea ist eine Stadt, die gegründet wurde von Herodes dem Großen. Der Herodes der Große ist der, Herodes, der die bei der Geburt Jesu die Neugeborene Heilige umgebracht hat. Ihr erinnert euch an diese Bibelstelle Lukas 2. Herodes der Große war ein Gesandter von Rom. Er war selber Jude, aber er kannte die römische Kultur. Und er hatte gedacht, ich will für den römischen Kaiser eine eigene Stadt bauen. Deswegen Kaiser Cäsar, deswegen heißt diese Stadt Caesarea. Hat also für den Kaiser von Rom eine Stadt gebaut und die sieht aus wie folgt, direkt am Meer, und jetzt erkennt man nicht so viel, ich darf aber kurz mal skizzieren. Beispielsweise haben sie hier so eine Rennbahn für Pferderennen aufgebaut, weil es sowas in Rom halt auch gab. Also Herodes baut in seinem Land etwas auf, was es bereits in Rom gibt. Er kopiert das Reich, aus dem er kommt. Was machen die in meinem Reich? Pferderennen. Was machen die noch? Die haben dann irgendwelche Tempel. Also baue ich einen Tempel. Was machen die noch? Die haben da solche Amphitheater. Also baue ich auch hier ein Amphitheater. Ihr versteht die Denkweise, ein Apostel macht genau das, was er schon aus seinem Reich kennt, am neuen Ort wieder. Dass Herodes kein guter Kaiser war, das wissen wir auch, sonst hätte er nicht versucht, alle jungen Kinder zu ermorden. Drittes Beispiel, eins, was mich besonders fasziniert. Urlaub ist vorbei, aber ihr kriegt jetzt trotzdem noch Urlaubsbilder. Tarragona. Wer war da schon? Spanien? Schön, gar, ne? Man fährt in die Stadt rein und was siehst du als erstes? Einen solchen Aquädukt. Weil in der römischen Kultur war es klar, wir brauchen Wasser, dann haben die irgendwie diese Technik entwickelt, wie man Brücken baut und Wasserbrücken baut. Und dann haben sie natürlich an dem neuen Ort, wo sie waren, eine Wasserbrücke gebaut, einen Aquädukt. Wenn ich mir diese Brücken anschaue, die seit 2000 Jahren stehen und darüber nachdenke, wie lange die Betonbrücke Salierbrücke zwischen Speyer und Hockenheim stand, bis sie restauriert werden musste, habe ich so meine Gedanken. Irgendwie haben die die Dinge solider machen können. Als erstes baut er also eine Brücke auf, weil er weiß, wir brauchen in unserer Stadt Tarraco, hieß die damals, Wasser, und Spanien hatte immer schon Wasserprobleme, bis heute zunehmend. Das war das Erste, was er gemacht hat. Oder er hat natürlich hier ein Amphitheater gebaut, so wie man das in Rom auch kannte. Und Amphitheater, diese Schauspiele, diese Dinge, die waren alle Teil der Kultur, die das Römische Reich hatte. Dieses Amphitheater hat aber etwas Besonderes, und darüber möchte ich kurz sprechen. Dieses Amphitheater wurde natürlich für diese ganzen Rennen, Schaukämpfe und was weiß ich benutzt. Es wurde aber auch benutzt, um Christen umzubringen. Wir wissen ja, dass die Christenverfolgung in den in den ersten Jahrhunderten sehr stark war, und in diesem Amphitheater wurden Christen umgebracht. Was ich faszinierend finde, das jetzt hast du zu schnell geklickt, aber trotzdem gut, lass ruhig. In diesem Amphitheater wurden Christen umgebracht. Wenn du so willst, ein gottloses heidnisches Reich, gottlose heidnische Herrscher haben in diesem Amphitheater Menschen ermordet, Märtyrer, sagen wir, wenn wir das nachlesen. Eine Kultur etabliert, die, wo wir heute sagen würden, wow, klingt nicht gut. Die Christen haben ja nicht überwunden, oder? Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Haben die überwunden oder nicht? Haben. Gott hat sein Reich weiter ausgebreitet. Das Römische Reich ist vergangen. Und dann kamen wiederum Christen, die jetzt ein apostolisches Verständnis hatten. Jetzt darfst du mal auf das nächste Bild klicken, man kann das nämlich nicht so gut erkennen. An dem Ort, wo früher Christen ermordet wurden, haben sie dann einen Ort etabliert, in dem Gott angebetet wird. Hier wurde mitten rein eine Kirche gebaut, hier schön in Kreuzform, und mich berührt es total, wenn ich das jedes Mal, wenn ich das sehe. Das ist nicht... Für mich ist das was Besonderes. Hier sind unsere Geschwister ermordet worden, bei lebendigem Leib verbrannt, steht in den Gerichtsakten. Und jetzt gibt es apostolische Leiter, die sagen, was müssen wir anstelle dessen machen? Wir überwinden das Böse, was hier geschehen ist, mit Gutem. Wir überwinden das Böse, was hier geschehen ist, mit Anbetung Gottes. Wir setzen hier an den Ort, wo dem Tod gehuldigt wurde, einen Ort, an dem Gott gehuldigt wird. Wenn du einen Historiker anfragst, der erklärt dir das anders. Der erklärt dir irgendwas über Herrschaftsbereich oder wollte dominieren oder so. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass es Leute waren, die aufstellen wollten, hier beten wir jetzt Gott an. Wo unsere Geschwister ermordet wurden, werden wir Gott anbeten. Ich finde das total kostbar und mich berührt das. Apostolisches Denken nimmt jetzt plötzlich ein neues Reich. Da war vorher das römische Reich, was etwas etabliert hat, was uns eigentlich nicht gefällt. Und jetzt kommt Gott und etabliert stattdessen sein Reich. So denken Apostel. Versteht den Punkt? Wir leben in einer Welt, wo wir so viele Dinge sehen, die nicht gut sind. Apostolisches Denken sagt, okay, Gott, wie sieht es denn bei dir aus? Und jetzt wollen wir das hier etablieren. Ein Apostel ist gesandt, in die Amphitheater dieser Welt Gottes Kreuz reinzubringen. Spannendes Bild, oder? Das Böse dieser Welt überwinden mit dem Guten, was Gott gibt. Apostolischer Gemeindebau. Was wollen wir hier in Speyer tun? Genau das. Wir wollen realisieren, hier ist eine Welt, die wirklich Gott braucht. Und jetzt brauchen wir eine Perspektive dessen, was Gott auf dieser Welt machen möchte. Klickst mal weiter. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Wenn ich mir diese List hier anschaue, dann empfinde ich dieser Apostel, der tatsächlich diesen Blick auf den Himmel hat und denkt, Gott, wie sieht dein Reich aus? Wie dieser Apostel von den Römern, der hat gewusst, wie Rom aussieht, so denkt der Apostel hier, Gott, wie sieht dein Reich aus? Was passiert im Himmel? Was geschieht da, wo du real bist, da, wo du wirkst? Dafür hat er eine Riesenperspektive. Und dann haben wir den Prophet, der dem Ding Worte verleiht. Und dann kommt der Evangelist, der diese Realität und diese Herrlichkeit Gottes in diese böse Welt hineinträgt. Und Halleluja, es kommen Menschen zum Glauben, die jetzt sagen, oh ja, Mensch, das möchte ich besser verstehen. Ich möchte es lernen, wie das funktioniert. Ich brauche einen guten Hirten, der mich hineinführt und der mir Nahrung gibt und Versorgung und frisches Wasser und wie auch immer. Und dann brauche ich noch einen Lehrer, der mir jetzt das ganze Ding nochmal erklärt, weil sonst raffe ich das nicht. Das Ganze empfinden wir wie einen Trichter vom Himmel. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Trichter mögt, der sieht so ein bisschen komisch aus, aber weil die Herrlichkeit des Himmels ist riesengroß. Die Einlassöffnung Gottes von dem, was er in diese Welt hineinbringen kann, die ist unbegrenzt. Und wir brauchen diesen kleinen Stutzen da unten, wo wir sagen, okay, das, was wir empfangen haben von Gott, das breiten wir jetzt hier bei uns aus. So verstehen wir den fünffältigen Dienst. Wir brauchen diese apostolische Perspektive. Wir brauchen diesen Blick von dem, was aus dem Himmel kommt. Denn das, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Paulus erklärt weiter, dass diese fünf Gaben oder diese fünf Aufgaben, wenn man so will, apostolisches, prophetisches, evangelistisches, hirtliches und lehrerisches, gesetzt sind, klick, damit die Heiligen zum Dienst ausgerüstet werden. Das ist unser Anliegen. Wir wollen wirklich, dass wir als Gemeinde ein Verständnis dafür entwickeln. Wir brauchen das. Wir brauchen Menschen, die eine Perspektive auf den Himmel haben. Wir hatten am Freitag Stammtisch. Das ist voll cool, da müsst ihr auch kommen, wenn ihr einen Hauskreis habt, weil da gibt es irgendwie so ein Bier und Also war ein cooler Abend. Also wir haben miteinander gesprochen, ausgetauscht, was gerade so abgeht in den kleinen Gruppen, haben füreinander gebetet. Und ich mag das immer. Wir brauchen diese Orte, wo Gott uns eine Perspektive gibt von dem, was er hier vorhat. Und so war das an dem Abend auch. Es gab so ein paar Elemente, wo ich gedacht habe, richtig cool. Gott, wir brauchen deine Perspektive. Wir müssen das sehen, was du vorhast, damit die Heiligen ausgerüstet werden zum Dienst. Das ist eigentlich der Auftrag. Wir brauchen die prophetischen Leute. Ich habe heute Morgen die Propheten gebraucht. Die haben für mich gebetet und dann haben sie gebetet und haben gesagt, sie haben schon ein paar prophetische Worte und die klangen so ähnlich wie das, was ich jetzt predigen soll. Das hat mich ermutigt. Ich dachte, ein Glück, ich bin nicht ganz daneben. Wir brauchen Menschen, die Gottes Reden eine Stimme verleihen. Prophetisches Reden heißt aussprechen, was Gott denkt, was Gott sagt. Und das finde ich total wichtig und wir brauchen diese Menschen. Wir brauchen die Evangelisten, die jetzt gerade durch Rumänien gezogen sind und Menschen zu Jesus geführt haben. Und wir brauchen die Hirten, die dann hier zu Hause sich um die Schafe kümmern und die dann irgendwie gute Gespräche führen und die Leute begleiten und hey. Aber was macht ein Hirte? Ein Hirte verweist immer in dem Trichter nach oben. Seelsorge liebe ich bei uns. Das, was wir hier machen. Weil der Punkt ist immer, wir machen nicht irgendwie einen therapeutischen Ansatz und denk doch mal das oder sowas. Nein, die Perspektive muss anders sein. Gott, was denkst du gerade? Ich will dir helfen zu sehen, was Gott in deinem Leben tun kann. Ich will dir helfen zu sehen, was Gott in deinem Leben verändern kann. Hirten mit einer Perspektive nach oben haben es leicht. Hirten mit einer Perspektive nur untereinander haben es schwer. Also wenn du ein Pastor bist und nur diese Perspektive hast, oh je, so eine schwierige Gemeinde, kriege ich bitte eine bessere, dann wird es hart, das geht nicht. Aber wenn du ein Pastor bist mit einer Perspektive, diesem Trichter nach oben, Gott, ich brauche deine Herrlichkeit in der realen Situation, wo eine Familie mit ihrem Geld nicht klarkommt, in der realen Situation, wo eine Ehe am Zerbrechen ist, in der realen Situation, wo die Kinder nicht tun, was die Eltern sagen. Gott, wir brauchen deine Hilfe. Dann geht's. Alles andere ist nur irgendwie Psychotherapie. Und dann werden wir nicht glücklich. Und dann brauchen wir die Lehrer, die uns das ganze System erklären. Und die dann in die Bibel reingucken und schauen, boah, schau mal, da steht das Ding. Und ich finde, also ich liebe das, Lehrern zuzuhören. Wenn Lehrer eine Perspektive davon haben, wie Gott sein Wort aufgebaut hat, das ist total faszinierend. Oh, da fühle ich mich hinterher ausgerüstet zum Dienst. Jetzt habe ich es verstanden, jetzt weiß ich, wie es geht. Ihr versteht diese Denkweise hinter dem apostolischen Verständnis der Gemeinde. Das ist uns wirklich was Wichtiges, damit die Heiligen zum Dienst ausgerüstet werden. Jetzt gucken wir mal auf den Heiligen Dienst, auf den Dienst der Heiligen, nämlich in unserem ganz normalen Alltag. Das ist ja der Ort, wo wir das ganze Zeugs dann machen sollen. Das ist ja der Ort, wo wir dann leben sollen, entsprechend dieser Perspektive mit diesem Trichter von oben. Lukas 6, Vers 13, Jesus hat seine Jünger berufen, ich möchte es gerade nochmal wiederholen, Jesus hat seine Jünger berufen und er rief sie herbei, er wählte 12 von ihnen aus und er nannte sie Apostel. Was hatte Gott vor Augen? Den Ovid und den Herodes und Tarragona. Und dann sagte er, schaut mal, so ist das Reich, aus dem ich komme. Folgt mir jetzt nach und lernt alles, was ich getan habe. Und dann zieht los und macht genau das in eurer Welt. Apostolisches Verständnis. Und diesen Auftrag übernehmen wir jetzt. Das geht jetzt genau so weiter. Es gibt eine theologische Richtung, die glaubt, dass die Apostel vorbei sind, also dass es das nicht mehr gibt, das glaube ich nicht. Ich glaube im Gegenteil, der Auftrag, den Gott den Aposteln damals gegeben hat, geht ganz normal bei uns hier weiter. Kann man viel drüber nachdenken, ich habe gerade eben das Bildbuch hier schon in die Höhe gehoben. Stefan Vatter ist ein Freund von mir, der diesen tollen Band hier geschrieben hat. Also der war, ja, ich weiß nicht, Freund ist immer übertrieben, wenn man das so sagt. Als ich 18 war, bin ich mit ihm um den Bodensee gefahren, okay? Und ich denke, wenn du so im Zelt zusammen gestunken hast, dann ist es schon nah an Freundschaft so. Er leitet oder hat dann lange eine Gemeinde im Allgäu geleitet und hat sich dort beschäftigt mit einem Mann, dessen Namen ich vergessen habe, der heute genannt wird der Apostel des Allgäus, und hat sich viel mit dem Dienst von dem Mann beschäftigt, das war irgendwo im Mittelalter oder noch vor dem Mittelalter, der dort das Reich Gottes hingebracht hat und hat dann angefangen, sich mit der apostolischen Denkweise auseinanderzusetzen, und dann ist so ein dickes Buch daraus entstanden, ziemlich faszinierend, ein Studienwerk, also jetzt, wir werden es nicht zum Bestseller in unserem Shop machen. Es heißt Finden, Fördern, Freisetzen von Stefan Vatter. Vatter wie Vater mit 2 T. Ich glaube, dass Gott weitergeht mit uns. Und ich glaube, dass Gottes Auftrag an uns, gerade hier in der Vineyard Speyer, ist, eine apostolische Gemeinde zu bauen. Eine Gemeinde, die ein Verständnis hat vom Himmel. Eine Gemeinde, die ein Verständnis hat davon, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Die Vineyard Speyer wird überwinden, wenn wir da dranbleiben. Die Vineyard Speyer wird überwinden, wenn wir da dranbleiben, an Gott, aus Gott geboren zu sein. Wenn das, was wir tun, aus Gott geboren ist. Okay, gehen wir mal da durch. Ich glaube, dass jeder von uns an einen bestimmten Ort gesetzt ist. Also jeder, Schmidtges beispielsweise, in den Kiefernweg 1a. Dahin sind wir von Gott gesetzt. Ich weiß das tatsächlich. Also ich weiß, dieses Haus, das hat uns Gott gegeben. Echt? Sonst hätten wir das heute nicht. Aber mir war klar von Anfang an, wenn Gott uns hier haben will, dann ist dieses Haus jetzt nicht für das Wohl meiner Familie, sondern dann ist es fürs Wohl Gottes. Gott möchte da was machen. Gott hat uns jeden an einen bestimmten Ort gesetzt. Und für mich war immer die Frage, Gott, was willst du hier machen? Wie funktioniert es hier? Und da ganz offen und sensibel zu sein, das ist der Einflussbereich, den ich habe. Ich bin gesetzt in eine bestimmte Nachbarschaft. Ich bin gesetzt in einen bestimmten beruflichen Kontext. Ich habe euch das ja mal gesagt, in meiner Zeit, als ich noch als Ingenieur gearbeitet habe, haben die Leute immer nicht verstanden, wie das sein kann, dass ich Ingenieur bin, nüchterne, mathematisch erfassbare Realität, und gleichzeitig an Gott glaube. Und der Hamburger Ingenieur hatte mich damals gefragt, Detlef, du bist doch sonst ganz normal. Aber so ist es doch ein bisschen, weißt du? Irgendwie, wir sind ja verrückt. Also wir glauben, dass diese Welt real und natürlich ist, aber wir glauben genauso, dass Gott mit seiner übernatürlichen Kraft hier reinwirkt. Ist ein Spannungsfeld. Genau da bist du gesetzt, in deinem beruflichen Umfeld. Du erlebst in deinem beruflichen Umfeld Herausforderungen und du erlebst, dass es nicht klappt und dass der Kollege bescheuert ist und dass der Chef Entscheidungen trifft, die ganz... Gott, ich will doch aus deiner Kraft heraus leben, aus dir geboren. Gott, was willst du hier Neues gebären? Gott hat uns jeden in einen bestimmten Einflussbereich gesetzt und es fällt uns so leicht, nur diese Probleme dieses Einflussbereichs zu sehen. Nein, wir wollen sehen, wie dieser Trichter. Gott, was siehst denn du hier gerade? Gott sieht hier was ganz anderes. Da möchten wir weitergehen. Okay? Weil er uns ausgerüstet und bevollmächtigt hat, das zu tun, was seinem Reich entspricht. Da hast du auf der einen Seite natürlich die Herausforderung deiner Umgebung, die gerade real ist. Nicht so schlimm wie dieses Amphitheater, hoffentlich. Und auf der anderen Seite Gott, eine völlig andere Perspektive. Gott, was willst du denn tun? Und Gott sagt, ich lebe jetzt in dir und du kannst das auch. Bevollmächtigt und ausgerüstet, um dort zu wirken. Und jetzt suchen wir tatsächlich immer Gottes Perspektive. Jesus, wie sieht es aus, wenn jetzt hier in meiner Umgebung dein Reich anbricht? So Gebete haben wir zum Beispiel am Freitagabend gesprochen, das fand ich voll cool. Wie wird es aussehen, wenn du jetzt hier was tust? Gott, ich möchte deine Perspektive bekommen. Seth Fawcett, letzte Woche, hat eigentlich das ganze Wochenende nur darüber gesprochen. Den Blick darauf zu kriegen, was Gott sieht. Weil Gott sieht in der Regel mehr als wir. Also nicht in der Regel, sondern immer. Weil alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Gott sieht bei weitem mehr als wir. Was brauchen wir? Mindestens so ein paar Propheten, die uns das sagen. Was sieht Gott in der Situation, in der ich jetzt gerade bin? Gott hat eine Perspektive, die wir brauchen, weil sonst verzweifeln wir. Klick. Gelegentlich ist es gut, mal zu checken, ob das, was ich tue, wirklich aus Gott geboren ist. Darf ich das mal zur Diskussion stellen? Könnt ihr noch? Bisschen könnt ihr noch. Ihr müsst. Manchmal ist es gut, das in Frage zu stellen, ob das, was ich tue, gerade aus Gott geboren ist. Überall in unserem Leben wir haben uns an Dinge gewöhnt, die machen wir halt einfach so, weil wir sie so machen. Ist das wirklich ein Gott-Ding? Oder hat Gott eine ganz andere Perspektive? Würde Gott das jetzt ganz anders machen? Das fällt uns so leicht, in all unseren Lebensumständen, in unseren Problemen, die wir haben, die Perspektive dieser Welt einzunehmen. Die finanziellen Probleme, die ich gerade habe, ja, wie knackt man die? Ja, auf eine Art und Weise, wie Mammon das halt so macht. Das ist aber nicht aus Gott geboren. Und das wird nicht überwinden. Meine Eheprobleme, ja, was machen sie hier in der Welt? Naja, sie lassen sich halt scheiden. Ist irgendwie nicht aus Gott geboren und wird die Welt nicht überwinden. Gott, was ist deine Perspektive für die Herausforderung mit meinen Kindern? Also, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Kann mich irgendeiner retten? Ja, Jesus. So oft gucken wir zu der falschen in die falsche Richtung und zur falschen Seite. Gott, wo ist deine Perspektive? Wie siehst du diese Dinge? Gott, ich möchte es so machen, wie du das willst. Na klar, der Berater, der gibt mir irgendwelche Tipps. Ich kriege zurzeit viel Besuch von so einem Finanzmenschen, weil wir ein paar Dinge umfinanzieren müssen und so. Und ich merke immer, die Leute denken anders als ich. Vielleicht denkt der Mensch denkt komisch. Also geht mir dauernd so, der will mir irgendwelche Sachen anbieten und ich denke, nein, das machen wir nicht. Nee, Schwarzarbeit machen wir nicht. Nein, so Zeugs machen wir halt nicht. Aber das ist doch viel billiger. Ja, aber das ist nicht der Wert. Das Reich Gottes ist der Wert. Versteht den Punkt? Gott, wie siehst du die Dinge? Und dann wird das total real. Gefällt dir das gerade, was ich hier mir überlege? Nee, also dann nicht. Immer wieder mal checken, ist das Projekt, was ich hier gerade mache, wirklich aus Gott geboren? Soll ich das überhaupt machen? Es kann tatsächlich sein, dass Gott dir sagt, hey, ich möchte, dass du was veränderst in deinem Leben. Nächster Klick, da wird es nämlich dann spannend. Willst du meinen Bereich erweitern? Das könnte gut sein. Wir haben vor Jahren, kennt ihr noch dieses Gebet des Jabez? Da mussten wir ja dann beten, erweitere mein Gebiet. Okay, finde ich nicht schlecht. Aber der Punkt ist ja eigentlich, Gott ist es, der Dinge erweitert. Gott, bin ich gerade an einem Punkt, wo du mein Gebiet verändern willst, vielleicht erweitern willst? Das ist manchmal schmerzhaft, weil Gott uns, wenn er uns irgendwo anders hin platziert, dann haben wir das Gefühl, oh, war doch alles so bequem bis jetzt. Gott, willst du was Neues? Willst du meinen Bereich erweitern? Willst du den Bereich, in dem du dein Reich ausbreitest, größer machen? Das ist ja immer Gottes Perspektive. Und dafür offen zu sein, finde ich schon ganz spannend. Willst du das erweitern? Möchtest du, dass ich umziehe? Hast du einen anderen Arbeitsplatz für mich? Hast du einen anderen Auftrag für mich? Immer irgendwie spannend und immer irgendwie aufregend und immer auch irgendwie ein bisschen beängstigend. Perspektive aus Gottes Sicht ist immer, wow, Gott, wenn du das gesagt hast, dann weiß ich jetzt nicht genau, wie es wird, aber ich mach's. Weil alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Klick. Irgendwie habt ihr diesen Satz schon mal gehört. Steht so auf eurem Wochenflyer irgendwo an der Seite. Wir wollen mit Jesus himmlische Zustände auf der Erde ausbreiten. Das ist die Denkweise, die wir bei uns hier in der Gemeinde haben und prägen wollen. Irgendwie so Gemeindemotto. Weil das soll immer unsere Perspektive sein. In jedem Bereich unseres Lebens, in meinem Alltag, in meinem persönlichen Umfeld, in unserem Gemeindekontext, in dem Auftrag, den wir haben, wenn wir in die Mission rausgehen. Wir wollen mit Jesus himmlische Zustände auf der Erde ausbreiten. Wir wollen mit Jesus gucken, was geht da oben im Himmel ab. Wie funktioniert Himmel? Krankheit? Nee, gibt's da oben nicht. Also beten wir hier für Heilung. Ehescheidung gibt's da oben im Himmel nicht. Also beten wir hier für Wiederherstellung von Beziehungen. Versteht den Punkt? Himmlische Zustände, wie sieht's aus im Himmel? Klingt ein bisschen wie im siebten Himmel oder so. Auch schön. Sondern Gott, welche Perspektive hast du? Und wie möchtest du das haben? Und das wollen wir auf der Erde ausbreiten. Aber wir wollen es mit Jesus tun, weil uns ist bewusst, alleine können wir es nicht. Klick. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Denn unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Glaube an wen? Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Ich erhebe dich.